Ja, hallo und herzlich willkommen zur ersten richtigen regulären Ausgabe unseres Podcasts Lebercast. Ich begrüße heute den Jaser wieder und den Herrn Möb wieder und ist zum ersten Mal dabei ist heute der Ralf.
Hallo.
Der Phil sitzt auch hier, aber er darf nichts sagen, weil er hat kein Mikro, sondern er darf bloß auf die Knöpfchen drücken und wenn ich frech bin, dann schaltet er mich aus. Wir haben heute auch im Gegensatz zum letzten Mal ein Thema und zwar soll es um Sicherheit gehen. Sicherheit ist ja gerade sowieso in aller Munde im Zuge von den Vorfällen, die unter dem Namen Prism jetzt in den letzten Wochen bekannt geworden sind. Aber wir haben das Thema noch ein bisschen eingeschränkt und zwar wollen wir uns mit Sicherheit und vor allem Privatsphären, Sicherheit in sozialen Netzen befassen. Der Jaser hat dazu schon umfangreiche Untersuchungen mal angestellt und wir werden den dann noch befragen. Die Musik kommt heute auch vom Jaser. Stell sie doch einmal kurz vor.
Genau, also ich habe heute wieder ein bisschen GEMA-unfreundliche Musik für euch ausgesucht. Ich möchte euch heute die Band The Floating Isle vorstellen. Das sind zwei Jungs aus Offenbach und die relativ rockige Chiptune-Musik machen. Und da würde ich euch gleich jetzt mal ein Lied vorspielen.
Jawohl, Beispiel.
Und zwar vom Album Differed Horizon, das Lied Boosters.ignite.
Jo, die gehen gut ab. Hast du gut ausgewählt, finde ich.
Dankeschön.
Was noch gut abgeht, sind die Datenbestimmungen, die AGBs von Facebook. Auf die wollen wir gleich mal ein bisschen eingehen. Also die nehmen sich da als Krake einiges raus. Jaser, sag mal ein paar Worte dazu.
Ja, ein paar Worte. Also wenn man sich dieses, ich nenne es jetzt mal Machwerk, mal so genau durchliest, dann stellt man irgendwann fest, dass man eigentlich bei Facebook nicht so wirklich ein Kunde ist, sondern eher der Rohstoff.
Ja, da gibt es dieses schöne Bild mit den Schweinen.
Mit den Schweinen, genau.
Wo das eine zum anderen meint, also wenn du irgendwie nicht zahlst, dann bist du, kaufst du kein Produkt, dann bist du. Wie war
das? Nee, und zwar, sie sind zwei Schweine in einem Stall und das eine Schwein freut sich halt, hey, ist doch genial, wir haben ein Dach über dem Kopf und wir kriegen sogar das Essen ist umsonst. Und ja, so ähnlich läuft das bei Facebook. Alles, was man bei Facebook bekannt gibt, wird irgendwann gegen einen verwendet. Und zwar in Form von Werbeanzeigen. Targeted Advertising ist da ein Schlagwort in dem Bereich. Jedes Bild kann und darf von Facebook verwendet werden, wie sie das gerade wollen, sei es für Werbeanzeigen.
Und das unterschreibt man auch praktisch, indem man sich das Profil dort anlegt.
Jein. Also in Deutschland ist das rechtlich etwas umstritten. Nur ein Profil auf einer Seite anzulegen, ist noch kein Vertragsabschluss. Allerdings, da Facebook ja nicht in Deutschland seinen Hauptfirmensitz hat, ist das mal herzlich egal, glaube ich.
Ralf, du schaust so skeptisch. Sag mal was dazu.
Das weiß ich jetzt, also das glaube ich, könnte ich jetzt nicht so pauschal unterschreiben. Da glaube ich, würde ich mich dann nochmal erkundigen, wie das dann genau mit der Rechtslage aussieht in Deutschland, was sie dürfen und was sie nicht dürfen.
Ja, abgesehen davon, was sie dürfen, sie machen es einfach, oder?
Ja, sie machen es einfach. Also genau. Der Datenschützer von, glaube ich, Schleswig-Holstein, der Herr Thilo Weigert, wenn ich mich recht erinnere, der regt sich da immer so Weichert regt sich da immer so herrlich drüber auf, weil er durchleuchtet das Ding halt immer mal wieder und das Ding hat in Deutschland eigentlich quasi keine Rechtsbindung, aber die Leute sind trotzdem so doof und geben all ihre Daten an. Also ich bezeichne es mal wirklich jetzt als doof, weil sie achten einfach nicht darauf, was sie auf Facebook hochladen.
Ja, es ist auch schwierig, mit jemandem wie Facebook überhaupt so einen Vertrag einzugehen. Die lügen ja auch einfach. Also die lügen ja, wie es jetzt vorgestern oder so rauskam, auch vor Gericht. In dem Verfahren mit der EU gab es ja das schon länger den Verdacht, dass sie mehr Daten über die Benutzer sammeln, als die selber von sich preisgeben. Und das kam wohl jetzt auch raus, dass die zum Beispiel Telefonnummern von Leuten haben, die die Telefonnummer selbst nie dort hinterlegt haben, weil die halt im Adressbuch von den Freunden so drin stand.
Ja, natürlich, aber diese Informationen geben halt dann diese Freunde frei. Das heißt, sie haben trotzdem in vielen Rechtssystemen einen legitimen Grund, diese Daten zu haben und dürfen sie auch besitzen. Weil irgendjemand meiner Freunde hat garantiert meine Telefonnummer an irgendeiner Stelle mal angegeben, weil er wissen wollte, ob ich bei Facebook bin. Ich selbst habe als Informatiker halt eine ganze Handvoll E-Mail-Adressen und ich habe, glaube ich, auf 5 von 6 Adressen bisher Einladungen auf Facebook bekommen, weil irgendjemand diese Adresse eingegeben hat.
Oder weil irgendjemand seinen E-Mail-Account von Facebook hat durchsuchen lassen nach allen Leuten, denen er mal geschrieben hat und schon sind all diese E-Mail-Adressen bei Facebook und dann wird man schön abgeleuchtet.
Das Problem ist, man darf da eigentlich auch nicht wirklich Facebook die Schuld geben. Angenommen, ich hätte so ein Unternehmen, ich würde nicht anders handeln, um Himmels Willen. Sondern eigentlich muss man den Schuld den Benutzern geben, die diese Daten für jemand anderen preisgeben. Also eigentlich bist dann zum Beispiel ist jemand anders der Schuldige, wenn er Daten freiwillig über mich preisgibt, die er hat.
Aber das ist ja schwer für einen selber nachzuvollziehen.
Also das ist eben nicht nachvollziehbar für die jeweilige Person.
Überhaupt das ist das Problem. Nicht. Ja. Also ich kann keinem die Schuld geben, den ich nicht kenne, von dem ich nichts weiß. Und wo es halt wirklich richtig krass wird, ist, wenn die dann anfangen zu sagen, sie haben solche Daten nicht. Und dann kommt irgendwie hinten her durch eine Panne bei Facebook raus. Doch, genauso ist es, genauso läuft es.
Ja. An der Stelle hofft man eigentlich aufs Rechtssystem, dass es das Ganze absichert. Was aber bei so länder- oder bundesübergreifenden Sachen wie Facebook leider nicht unbedingt möglich ist.
Da wäre auch interessant mal zu beleuchten, inwieweit die Personen, die diese Daten für mich dann quasi in Facebook eingeben, eigentlich gegen beständiges Datenschutzrecht in Deutschland verstoßen. Normalerweise, wenn ich eine Telefonnummer weitergebe, ist das ja eigentlich eine vertrauliche Sache.
Das stimmt,
ja. Ich möchte da nicht von jedem angerufen werden.
Im Prinzip schon, aber die Datenschutzgesetze, wie wir sie in Deutschland haben, die richten sich ganz klar an Unternehmen. Also das geht aus dem Gesetzestext auch ganz klar hervor. Das richtet sich eigentlich nicht an deine Freunde jetzt so. Ja, also die sind zwar diesem Gesetz irgendwo auch unterworfen, aber da ist es einfach nicht dafür geschrieben. Das ist gar nicht richtig anwendbar darauf, dass ich jetzt deine Telefonnummer irgendjemandem gebe.
Das wäre auch mal interessant, das nachzurecherchieren, wie das da rechtlich aussieht. Also angenommen, ich bekomme von jemandem eine Visitenkarte. Darf ich diese Visitenkarte jemandem anderen geben? Und darf der, den ich die gebe, dann die Daten auf der Visitenkarte auch verwenden?
Ja, dazu gibt es ganz konkrete Urteile schon. Das zählt in etwa so, wie wenn du einen Briefkasten aufhängst, dann möchtest du auch Post bekommen. Und wenn du diese Daten zu diesem Briefkasten weitergibst, dann möchtest du auch Sachen empfangen. Und wenn du sie öffentlich halt auf eine Visitenkarte druckst, dann ist das quasi mein Aushängeschild und sagt, hey, liebe Leute, bitte schreibt mir doch, bitte gebt die Information weiter. Also ich glaube, da kommst du rechtlich nicht durch. Die Frage ist eher dann der Punkt, wenn du jemandem vertraulich irgendwelche Kontaktdaten gegeben hast. Es gibt ja viele Leute, die geheime Telefonnummern haben, oder besser nicht geheime Telefonnummer, sondern Telefonnummer ohne
Telefonbucheinträge,
halt, ja. Genau. Und wenn diese Nummern wieder rauskommen, wie da der rechtliche Sachverhalt ist.
Ja, wie auch immer, Facebook hat die alle.
Nicht nur Facebook, also ich glaube, Google ist da nicht viel besser.
Natürlich nicht. Vielleicht sind sie besser im Verstecken von irgendwie ihren Pannen, aber
Google sieht da, glaube ich, ein bisschen organisierter aus als Facebook, so nach außen hin.
Jo. Wollen wir noch ein bisschen Musik hören?
Naja, wir könnten auch erstmal noch was explizit sagen auf die Standortpreisgabe. Und zwar hat Facebook so eine nette Klausel in ihr AGBs noch drin, dass sie berechtigt sind, deinen Geo-Standort mitzutracken. Das heißt, wenn jetzt jemand Facebook nutzt, egal in welcher Variante, sei es mit dem Browser, der den in der Lage ist, den GPS-Standort auszulesen. Also für die Leute, die es nicht wissen, GPS-Standort sind Geokoordinaten, wo man eine Person auf diesem Planeten etwa auf 4 Meter genau positionieren kann, also weiß, wo diese Person ist. Und viele Browser sind heute in der Lage, diese Daten aus irgendwelchen Sensoren von Handys mitzulesen. Speziell Facebook-App oder Twitter-App oder Google-Plus-App tut dieses auch direkt aus diesen Sensoren und überträgt die Daten an die entsprechenden Anbieter. Und bei Facebook steht explizit drin, dass es sogar diese Daten verwerten dürfen. Das heißt, sie dürfen daraus Bewegungsprofile erstellen, können explizit Geschäfte auf meinem täglichen Arbeitsweg als Werbung anbieten oder ähnliches.
Das ist auch nicht abschaltbar, oder? Also ich kenne das von Apps.
Also du kannst zwar, also zum Beispiel auf Android-Geräten kannst du zwar prinzipiell die Standortbestimmung ausschalten, dann kann Facebook. Aber auch keine andere
App innerhalb von mehr Facebook gibt es keine zugreifen. Option zu sagen, dass Morgan hat.
Ist mir keine bekannt.
Du kannst nur ausstellen, dass du deinen Freunden bei Nachrichten die Position nicht mitschickst. Dass du sie aber gar nicht erst an Facebook schickst, da habe ich noch nicht gesehen. Okay.
Es ist aber, wie gesagt, wirklich nicht auf Facebook beschränkt.
Nein,
Twitter, Google Plus und jegliche anderen Netze sind da
ähnlich. Ich glaube, das mit den Rechteanforderungen von so Handy- oder Mobile-Phone-Apps, das ist eben ein Punkt, wo wir noch später ein bisschen drauf eingehen werden.
Genau. Na gut, dann...
War es das zu den AGBs oder gibt es da noch andere versteckte Schweinereien?
Also es gibt noch so ein paar Schweinereien, die generell machen, die man jetzt erstmal nicht denkt. Man denkt sich ja, okay, wenn ich jetzt irgendwelche Sachen like, okay, dann machen die da halt Werbung dazu. Was aber auch interessant ist, dass die auch deine Privatgespräche auswerten. Und ich habe da von Fällen gehört, da haben sich jetzt Leute zum Beispiel über eine bestimmte Hardware unterhalten und dann haben die am nächsten Tag für solche Geräte massenhaft Werbung eingeblendet bekommen.
Da kenne ich noch eine krassere Geschichte. Und zwar ein guter Bekannter von mir hat sich im privaten Chat von Facebook letztens bei einer Freundin über ein bestimmtes Geburtstagsgeschenk unterhalten und sich dafür bedankt. Und ein entsprechender Post aus diesem Gespräch ist dann ein halbes Jahr später in seiner Chronik aufgetaucht. Also ich weiß nicht, ob es sich dabei konkret um eine Datenpanne gehandelt hat. Es ist in News auch nirgendwo hochgeschaukelt. Also er hat mir das damals gezeigt. Das konnte ich nicht genau nachvollziehen. Wäre mal interessant, vielleicht das näher zu durchleuchten.
Ja, okay. Und AGBs liest ja niemand bekanntlich, deswegen geht jeden.
Also, allein wenn man sich ansieht, dass zum Beispiel, ich glaube, die iTunes AGB oder die iTunes von Apple, die AGBs, die hatten damals einen Umfang von, also auf einem mobilen Gerät zum Lesen von 46 Seiten. Ich glaube, es müssten 46 gewesen sein, ich will mich darauf jetzt nicht festnageln, und da wurde es, glaube ich, herabgekürzt auf 43. Mhm. Weil man festgestellt hat, es sei zu lang. Sowas liest man nicht. Das heißt ja eigentlich allgemeine Geschäftsbedingungen und nicht hochdetaillierte Geschäftsbedingungen.
Ja, das kann ich hier relativ einfach erklären. Und zwar nach dem deutschen Recht darfst du als Kunde und als Unternehmer eine AGB in gutem Glauben akzeptieren und kannst den Vertrag im Nachhinein anfechten, wenn in dieser AGB Sachen drin stehen, die guten Sitten gegen jegliche guten Sitten verstoßen. Explizit könntest du wahrscheinlich mit dem Inhalt der Facebook-AGB Ähnliches machen. Also du könntest wahrscheinlich nach deutschem Recht Facebook dazu zwingen, sämtliche Daten von dir zu vernichten.
Na, sowas wird ja immer wieder versucht. Also die haben ja eine Datenschutzklage nach der anderen, eigentlich auch vor dem Europäischen Gerichtshof, kommen da aber immer ganz gut raus. Ich weiß nicht, ob das an dem Lobbying liegt oder an den, doch nicht so harten Gesetzen, die wir haben, was das betrifft. Aber bisher hat Facebook jetzt nicht so die richtige,
also ist von richtigen Stress. Vermutlich gutes Lobbying. Also ich habe selbst als Entwickler ein paar Facebook-Accounts, um halt Applikationen testen zu können, die Interaktion zwischen Usern testen zu können. Und ich habe Facebook sehr barsch letztens gebeten, 3 von diesen Accounts zu löschen mit sämtlichen zugehörigen Daten. Auf einem Account bekomme ich immer noch Mails mit expliziten Hinweisen auf dieses Account, was eigentlich gar nicht mehr geben dürfte. Also ich glaube, Facebook ist das herzlich egal, was irgendein Gericht dazu sagt in Europa. Die haben ja einen amerikanischen Gerichtsstand, dem müssen sie sich beugen, aber der EU-Gerichtshof oder sämtliche unterliegende Gerichte.
Ich glaube, und den amerikanischen Gerichten scheint es ja nicht so, die scheint es ja nicht so zu stören, wenn die alle Daten sammeln, die sie kriegen können, oder? Weil dann brauchen sie es nicht selber machen. So.
Wahrscheinlich, ja. Es ist auch ein Unterschied zwischen den Rechtssystemen. Das amerikanische Recht baut komplett auf Präzedenzfälle auf. Das heißt, jegliches Gesetz in den USA hat irgendein Gerichtsprozess als quasi als Unterlage. In Europa machen wir Gesetze nach Bedarf, und zwar von der Regierung. In den USA ist es so, dass ein Richter ein Urteil fällt und sich daraus Gesetze entwickeln können. Das heißt, sie bauen ihr komplettes Recht halt auf
Präzedenzfälle auf. Ja, gut, klar, aber es ist trotzdem so, dass halt zugrunde liegt, wenn der Datenschutz irgendwie was wert wäre, dann würde auch der Präzedenzfall anders aussehen. Deswegen heißt es eigentlich, also ist es halt so, dass der Datenschutz in Amerika und hier ein etwas stiefmütterlich behandeltes Rechtsgut ist.
Ich glaube, die meisten Leute interessiert das halt auch einfach nicht.
Und selbst wenn man seinen Account irgendwo löschen will oder selbst wenn man sich aus irgendeiner Mailingliste oder aus irgendeiner Newsliste austrägt, dann wird halt in der Datenbank das gelöscht Flag markiert und die Daten nicht wirklich vernichtet. Das ist auch noch so ein Punkt, den man sich immer vor Augen halten muss.
Ist gängig,
also die Daten bleiben immer noch bei den Anbietern.
Ja, das kann man, glaube ich, aber über Facebook weit ausdehnen. Jegliche Daten, ja, die jemals irgendwo erfasst wurden, werden nicht gelöscht. Also das kann man einfach als eiserne Regel einmal so sehen. Das kann man bei der, ja, ob das jetzt bei der Maut ist, wo angeblich die Nummernschilder von Personenkraftfahrzeugen schon erfasst, aber dann wieder gelöscht werden. Ja, das ist,
genau, oder, zu dem Thema, glaube ich, könnte man vielleicht mal einen eigenen Podcast halten. Ich habe mich da mal mit einem interessanten Menschen.
Nein, da braucht man eigentlich nichts dazu sagen. Es gilt immer dieselbe Regel.
Vollkommen klar. Vollkommen klar.
Genau. Ja, dann würde ich jetzt erstmal noch einen Track von Different Horizon spielen. Und zwar heißt der Bees Are Easily Distracted.
Wie die AGBs von Facebook aufgebaut sind und wie die erlauben, dass Daten gesammelt werden. Es werden aber sogar Daten von Leuten gesammelt, die die AGBs nie akzeptiert haben von Facebook, indem die ihre Buttons ja in alle möglichen Webseiten integrieren lassen. Und jedes Like, das man dann da anklickt, oder auch wenn man es nicht anklickt, sondern den Button nur anschaut, gibt ja eine Spur auf dem Facebook-Server.
Ja, das ist, also und zwar, jeder kennt ja diese tollen Like-Buttons von Twitter, Facebook, diese Plus-1-Buttons von Google Plus oder wie sie alle heißen, Pinterest gibt es noch. Die
Flatter wäre auch so eine.
Flatter, weiß ich jetzt nicht, wie die Infrastruktur dahinter gebaut ist, aber
vermutlich ähnlich,
ja. Ist halt so, dass explizit jegliche Bewegung des Nutzers gespeichert wird. Jede URL, die gelesen wird, teilweise werden sogar Parameter, die Nutzer in Formulare eingeben, von diesen Servern mitgeschnitten. Und das ist ein ziemliches Risiko, weil sehr schnell persönliche Informationen an Anbieter geraten, mit denen ich A, nichts zu tun haben möchte und B, wahrscheinlich nicht mal weiß, dass sie dahinter stehen.
Ja, vor allem auch, man muss nicht mal bei Facebook angemeldet sein.
Natürlich nicht, nein.
Und die können trotzdem einen Click-Trail von mir mitkriegen, wenn ich mich über Seiten bewege, wo ein Like-Button eingebaut ist. Gut,
da reicht es, wenn ich auch Google verwende und nicht irgendwie mal
da drauf. Also
so eine absolute spurenlose Aktion im Internet, die werden so wahrscheinlich nicht möglich sein.
Interessante ist halt dann, wenn die Konzerne groß genug werden, sowas wie eben Google oder Facebook, dann kann man halt fest davon ausgehen, dass die das Zeug auch erstens speichern, zweitens verwenden.
Ja. Natürlich, es bietet natürlich keiner im Netz irgendwo eine Dienstleistung gratis an. Also eine Illusion, also irgendwie wollen sich die Leute finanzieren und irgendwoher müssen sie eine Grundlage dafür schaffen. Ist irgendwo auch komplett nachvollziehbar, finde ich. Also man kann sich natürlich gegen solche Sachen auch relativ einfach schützen. Es gibt für alle gängigen Browser Plugins, mit denen man das Tracking unterbinden kann. Konkret für Firefox, weiß ich, heißt das Track Me Not, also eins dieser Plugins. Und von dort aus, durch dieses Plugin werden sämtliche dieser Click-Buttons, also sämtliche bekannte Click-Buttons, erstmal deaktiviert. Es gibt natürlich immer noch diverse Programme, die irgendwo im Hintergrund dann agieren, aber...
Also deaktiviert heißt in dem Fall, die werden nicht nur ausgeblendet, sondern gar nicht erst geladen.
Genau.
Also das heißt Facebook oder Twitter
oder was immer. Da gab es ja mal von Heise so eine Zwei-Klick-Lösung. Also die muss man allerdings als Seitenbetreiber einbauen. Also Heise hat das zum Beispiel dann gemacht. Die haben also auch, die wollten diesen Like-Button weiter anbieten eigentlich. Aber sie wollten halt nicht, dass sie direkt an Facebook reporten, wenn jemand einen Artikel liest. So, also haben sie erstmal eine Grafik von Heise angezeigt, dann muss der Benutzer da einmal draufklicken, dann kommt der Like-Button, dann muss er nochmal draufklicken, dann gibt es erst die Aktion bei Facebook.
Ja, genau. Das Problem an der Sache ist natürlich nur, dass ich als Seitenbetreiber, wenn ich sowas einblende, auch diverse Vorteile davon habe. Das heißt, ich kann diese Analyse-Tools teilweise nutzen. Speziell jetzt bei Google, wenn ich Google Analytics eingebunden habe und der Nutzer das aktivieren würde, kann ich natürlich nicht nachvollziehen, wo der Nutzer auf meiner Seite sich bewegt. Insbesondere für Betreiber von Webshops ist natürlich unglaublich interessant zu sehen, welche Produkte schaut sich mein Kunde an. Und für die Leute wollen so eigentlich diese Zwei-Klick-Lösung nicht unbedingt einbauen.
Das ist auch eine Sache der Usability eigentlich. Also ich will nicht doppelt klicken müssen, um kurz mal was teilen zu können bei Twitter, sondern Twitter ist eigentlich auch dafür gedacht, um schnell mal hier
irgendwas naja, das kommt drauf an. Also es gibt trotzdem Unternehmen, auch größere deutsche, eins, für das ich arbeite, hat das schon gerne eingebaut, nachdem ich darauf hingewiesen habe, dass es das gibt.
Also du darfst auch gerne Eigenwerbung machen? So
ist nein, das ist nicht mein Unternehmen, sondern das ist ein Kunde von uns und ein größerer deutscher Mobiltelefonanbieter, egal jetzt. Jedenfalls haben die diese Zwei-Klick-Lösung von Heise direkt implementiert, nachdem ich ihnen gesagt habe, dass es das gibt, weil sie ihren Kunden damit halt irgendwie deutlich machen wollten, dass ihnen doch was am Datenschutz liegt. Und in Deutschland kommt sowas eigentlich ganz gut an. Also es ist einfach auch eine PR-Maßnahme oder kann es sein, den Leuten zu sagen, hey, wir schmeißen eure Daten nicht einfach so durchs Netz und pusten sie auf alle möglichen Server, mit denen ihr unter Umständen nichts zu tun habt.
Das ist aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Das tut
leider viel zu wenig. Aber es zeigt, dass es Interesse daran eigentlich schon auch gibt. Also das ist zumindest da, wo dem kein wirtschaftliches Interesse gegenübersteht, sage ich mal. Das ist das, ja, zumindest da haben die in Deutschland doch den Eindruck, dass die Nutzer das wollen. Und das finde ich gut so. Also das sollte man durchaus aufrechterhalten, diesen Eindruck.
Ja, natürlich. Aber da müsste es seitens der Nutzer viel mehr, ich nenne es jetzt mal Lobbyarbeit, geleistet werden.
Ja, ist richtig.
Aber das passiert halt leider zu selten. Wenn ich mir anschaue, wie die Datenschutzdemonstrationen verlaufen, das sind immer noch viel zu wenig Leute auf den Straßen, obwohl sie eigentlich schon recht gut besucht sind. Aber
wobei ich glaube, da müsste auch viel mehr Aufklärungsarbeit her, dass vielen Leuten überhaupt erstmal bewusst wird, was da alles passiert. Ich meine, die sehen da irgendwelche Like-Buttons und die sehen, dass irgendwie die Werbung mehr auf sie zugeschnitten ist und mehr bekommen die meisten gar nicht mit und denken sich, toll, mir Werbung nicht interessiert, wo ist jetzt mein Nachteil?
Also, ja, schon klar.
Das verstehen viele auch einfach.
Jetzt müssen wir mal einen Bogen hinkriegen. Wir wollten noch was zu den Apps auf Mobiltelefonen sagen.
Kommt gleich. Ich würde jetzt gerne dazu noch ganz schnell was sagen.
Okay, na gut.
Das so eine schöne Vorlage war. Und zwar habe ich vor einem halben Jahr einen Vortrag zu dem Thema vor der katholischen Hochschulgemeinde gehalten. Mit zwei anderen Leuten noch. Und das Feedback, was da kam, war einfach zum einen, die Leute interessiert es nicht. Also
Anfangs eingehend.
Der Vortrag ist halt sehr viel plakatiert wurden, also sehr groß angekündigt wurden. Und es sind viele Leute nicht gekommen, A, weil sie es nicht interessiert. Und von vielen Leuten habe ich gehört, hey, wir gehen da nicht hin, weil wir Angst haben, du machst uns unser Facebook-Matic. Und das fand ich dann schon ein bisschen erschreckend eigentlich. Also ja, zu den Apps können wir natürlich jetzt
ganz den Bogen schlagen. Einen Einwurf hätte ich auch noch ganz kurz gern, und zwar... es wird ja nicht nur getrackt, wann man zum Beispiel bei Facebook irgendwann was liked, sondern es wird sogar getrackt, wenn man irgendwas unliked.
Ja, natürlich.
Jetzt, wenn ich mir vorstelle, ich bin ein 15-jähriger Junge, der liked, was ihm gerade gefällt auf Facebook, und 5 Jahre später stelle ich fest, oh verdammt, was habe ich denn damals eigentlich getrieben? Mir war damals noch nicht bewusst, was ich da eigentlich tue im Netz, und ich habe Sachen geliked, wo ich mir jetzt nur noch an den Kopf fasse. Aber ich kann es nachvollziehen. Jetzt, wenn sich die Rechtslage entweder ändert oder Facebook hergeht und diese Daten an Dritte verkauft, dann ist es eine riesen Profilinformation über mich.
Da hat der EU-Gerichtshof, ich glaube heute war es sogar, so einen schönen Satz gesagt. Keiner hat ein Recht auf Vergessen. Oder ein halt vergessen werden, Entschuldigung, das letzte Wort ist wichtig. Der EU-Gerichtshof entscheidet da definitiv für die Unternehmen. Und wenn man einmal Blödsinn liked oder Blödsinn im Netz macht, wird er in der ewig verfolgen.
Deswegen auf jeden Fall an der Stelle Aufklärungsarbeit betreiben, dass das jedem klar ist, dass es eine Spur hinterlässt, was man tut.
Ja, aber dazu muss man erstmal die Leute dazu bringen, dass sich dafür interessiert. Also es müssen meiner Meinung nach viel mehr Sicherheitslöcher in diesen Netzwerken aufgedeckt werden und viel mehr Daten in die Öffentlichkeit geraten, dass die Leute erstmal wirklich erschrecken. Gut. Bevor wir jetzt den Bogen zu den Rechteanforderungen von Apps schlagen, würde ich gerne noch ein Lied spielen. Und zwar hätte ich das Lied Constellations.
Okay, also in der Zwischenzeit hat Ralf das Studio zerlegt. Wir sitzen hier natürlich wieder im 36. Stockwerk unseres Funkturms und haben einen wunderbaren Blick über Hanoi hier. Und Ralf hat auch sein Mikro gerade wieder zusammengebaut, deswegen machen wir weiter. Wie der Chaser vor der Musik schon angekündigt hat, wollten wir noch was zu den Apps auf Mobilgeräten sagen.
Nicht nur die, also auch die Spielereien innerhalb von Facebook.
Es gibt in Facebook ja alle möglichen Third-Party.
Genau, den man aber als solchen häufig nicht erkennt. Also diese ganzen Spielereien wie Farmville, Mafia Wars und wie sie alle heißen, stammen ja nicht von Facebook. Also die wenigsten Applikationen in diesem Bereich hat Facebook selbst geschrieben, sondern der Großteil kommt von Drittanbietern, die natürlich versuchen, von Facebook ihren Nutzen zu ziehen und dort Daten abzugreifen. Speziell fällt mir jetzt gerade da das Spiel Mafia war es ein. Ich weiß nicht, der eine oder andere kennt es mit Sicherheit von euch. Die haben jetzt vor, glaube ich, einem halben Jahr endlich mal ihre Genehmigungsanfragen korrigiert. Diese Leute haben unverhältnismäßig viele Daten angefordert, explizit. Sie wollten auf sämtliche allgemeine Daten zugreifen, sämtliche Kontaktinformationen, das kann man sich noch erklären, mir in E-Mails schicken, okay, verstehe ich auch noch. Auf Informationen zugreifen, die andere Nutzer mit mir teilen, in meinem Namen posten. Und das, was ich eigentlich am lustigsten finde, ist, die wollen auf meinen Facebook-Chat zugreifen.
Okay.
Und zwar hat nichts mit dem Spiel zu tun.
Das hat nichts mit dem Spiel zu tun.
Die hat nichts mit dem Spiel zu tun.
Keins dieser Sachen. Also ich entwickle selbst Facebook-Applikationen und keine dieser Sachen bräuchte man, um ein Spiel dieser Art aufzuziehen.
Ja gut, man kann es schon irgendwie rechtfertigen. Man kann alles irgendwie rechtfertigen, aber nicht den Chat.
Nein, von der technischen Seite. Ich brauche die Kontaktinformationen von Personen nicht, um Freunde auf das Spiel hinzuweisen oder im Spiel Kommunikation mit den Leuten zu treiben. Dazu brauche ich keine explizite Rechteanforderung dafür. Ich muss nicht, ich kann an Kontaktdaten der Nutzer Sachen verschenken, ohne diese verschicken, nicht verschenken, ohne diese zu kennen. Es gibt eine API-Schnittstelle, also API für die Leute, die es nicht wissen, ist eine Programmierschnittstelle, über die ich Daten reingeben kann. Ich kann zum Beispiel an alle meine Freunde eine Nachricht schicken lassen von einem Programm, von einer App, von einem Spiel, ohne dass diese App diese Leute kennt.
Genau, das nennt sich doch bei Facebook Post.
Ja, natürlich. Aber sie verlangen explizit die Möglichkeit, sämtliche Kontaktinformationen, die ich über dritte Personen habe, auszulesen.
Okay, ja.
Das, also auf diesen Punkt wollte ich eigentlich hinaus.
Ist das dann ein Subset von dem, was Facebook sowieso schon darf? Oder können diese Apps dann auch noch mehr verlangen von dir als Facebook selber?
Natürlich können diese Apps selbst auch noch Daten von dir abfragen, in irgendwelche Formularen und speichern. Es gibt auch Mittel und Wege, über solche Apps Profile auszulesen, ohne jegliche Rechteanforderung. Also es gibt da durchaus Hintertürchen. Falls das deine Intention war. Also ich kann durchaus Daten von Personen lesen, ohne dass die Person das freigegeben hat.
Nee, ich wollte nur wissen, ob wir, wenn wir jetzt davon sprechen, dass man Drittentwicklern da jetzt bestimmte Rechte gibt, ob das alles Rechte sind, die Facebook sowieso schon hat, praktisch eigentlich.
Also ja, natürlich. Eigentlich. Also Facebook speichert ja diese Daten und stellt sie dem Drittanbieter dann zur Verfügung. Also das ist keine neue Sache.
Da aber an der Stelle, glaube ich, auch die Rüge an Facebook. Sie sollten doch mal ordentlich abprüfen, an wen oder wen sie erlauben, Apps zur Verfügung zu stellen und abgleichen, was brauchen die für Rechte und was gebe ich denen für Rechte.
Das würde ja Geld kosten und das würde das Geschäftsmodell von Facebook
kaputt. Es würde nicht Geld kosten, aber es würde das Geschäftsmodell kaputt machen.
Ja, da ist der Punkt. Genau. Da hat Facebook kein Interesse dran. Also ich kann in einer App sonst was für Rechte anfordern für den User, ohne dass jemand von
Facebook... Facebook sagt halt dann, genau deswegen haben die das Rechtesystem ja eigentlich, wenn man sich das mal anschaut, weil sie die Verantwortung damit von sich auf den User abwälzen. Die sagen halt, siehst du, wir haben ja ein Rechtesystem, du hast es ihnen ja erlaubt, also was willst du von uns?
Schuld. Ja. Das Problem ist aber nur, selbst wenn ich als Nutzer, der über sowas Bescheid weiß, diese Apps natürlich nicht verwende, bringt es mir genau gar nichts, weil mindestens einer meiner durchschnittlich, ich glaube, 300 oder 400 Facebook-Freunde mindestens eine dieser Apps verwenden wird. Richtig. Also sobald einer diese App verwendet, bekommt diese App, wenn der Nutzer der App diese Berechtigung einberaumt, auch genau meine Daten mit.
Ja, natürlich.
Das und da sehe ich aber wirklich ein Problem drin. Also das sollte normalerweise nicht möglich sein. Das
ist im Kleinen das genau, was wir vorhin über Facebook diskutiert haben. Das ist das gleiche Modell. Ja. Und warum sollte das verboten sein, während das große System drüber genau das darf? Also es wird auch kein Entwickler dann einsehen.
Und das Problem ist, es handelt sich da an der Stelle um einen Dritten. Es handelt sich um einen Dritten, den ich nicht über 48 Seiten AGBs, wie wir es gerade angesprochen haben, die Rechte einräumen, sondern über 3 Zeilen. Und selbst da wird auf Ja geklickt.
Ja, also, und in der Facebook-AGB steht drin, dass sich Facebook vorbehält, sämtliche deine Informationen an Werbepartner und Dritte weiterzugeben. Ha. Kann ich belegen? Habe ich hier.
Okay.
Ist so. Also letztendlich, wenn du die Facebook-AGB ohnehin einmal abgesegnet hast, ist diese rechte Anforderung, die du hier hast, einfach nur eine Proforma-Geschichte. Facebook dürfte die Information auch so einfach weitergeben.
Und warum sehe ich dann das Profil von irgendjemandem Fremden nicht, bevor ich ihn nicht als Freund hinzugefügt habe? Wie lässt sich dann das recht?
Das ist ein Feature.
Ich glaube, das ist an der Stelle so, dass das eben diese Art offensichtliche Privatsphärenverletzung einfach viel mehr Leuten klar ist, als das, was nicht so offensichtlich hinter der Bühne passiert. Und dass da einfach viel mehr von den Nutzern gefordert wird. Und wenn du das nicht könntest, dass du bestimmte Sachen vor anderen Nutzern verbirgst, dann hätte Facebook viel eher ein Problem, als wenn das bei irgendwelchen Drittanbietern landet, was aber den meisten Nutzern eben nicht so klar ist.
Ich finde ja, also eine App finde ich bei Facebook selbst auch sehr interessant. Das ist diese Freunde-Vernetzungs-App, die mir so einen Graphen aufstellt, wo ich sehen kann, wer mit wem befreundet ist und wo meine Freunde Hotspots sind. Und das Ganze sogar noch geografisch auf einer Landkarte angeordnet, dass ich sehe, okay, ich habe 50 Freunde hier, dann die haben Kontakte zu diesen und jenen. Und umso mehr Leute das diese App verwenden, und diese App wurde damals von sehr vielen Menschen verwendet, sehe ich, wie größer sich der Graph aufspannt. Und sowas zeigt eigentlich erst ganz deutlich, über welche Informationen die überhaupt besitzen oder was der Informationsgehalt dahinter ist, der da drin steckt.
Ja, aber das, was du siehst, ist wiederum nur die Spitze vom Eisberg. Die haben weitaus mehr Informationen über dich, als dir eigentlich lieb ist.
Genau, Data Mining lässt grüßen.
Genau, es ist so ein bisschen betretenes Schweigen. Also ich habe so das Gefühl, der Runde war das auch ein paar Leuten nicht so ganz bewusst, was da wirklich abgeht.
Ach doch, ich denke schon, aber sowas sorgt immer für... Kurzes.
Nein, es ist für eine kurze Schweigeminute. Die Schweigeminute in Gedenken an den Datenschutz. Ich habe deswegen bin jetzt ins Grübeln gekommen, weil ich mir gedacht, weil mir bewusst geworden ist, dass es eigentlich keinen Weg raus gibt. Also und zwar für niemanden. Also du kannst da in Facebook nicht vorhanden vertreten sein. Das ist eigentlich ziemlich wurscht.
Genau. Das ist keine Rolle. Die Leute laden aber ihr Kontaktbuch hoch,
ja,
genau. Um Freunde zu finden, und zack, schon ist deine Nummer.
Also bevor du bei Facebook bist, bist du eigentlich schon bei Facebook sozusagen, ja. Bevor du dich da selber angemeldet hast. Ja. Und mir ist auch nochmal ganz klar geworden, dass mit der Rechteanforderung, das ist wirklich einfach nur so, man sagt halt dem Benutzer, er hat die Wahl, die er eigentlich aber nicht hat. Also alle klicken auf Ja.
Das ist im Prinzip immer noch eine reine Proforma-Sache, weil trotzdem irgendwo ein Dritter beteiligt ist.
Es suggeriert halt eine falsche Sicherheit, die ich eigentlich nicht habe.
Das ist auch irgendwie das, was ich mir schon oft bei meinem Telefon gedacht habe. Wenn da irgendwie eine App eine neue Berechtigung haben will, also ich weiß nicht, heute hat es irgendwie 15 Updates gemacht und 8 von diesen Apps wollten irgendwie ein neues Recht. Ich bin da ja schon jemand, der daran interessiert ist, aber alle haben wir nicht durchgelesen. Ehrlich nicht.
Natürlich nicht. Es ist auch extrem, was speziell auf Handys diese Apps häufig anfordern an Rechten. Teilweise das Recht, Audiomitschnitte ungemerkt zu führen oder Videomitschnitte. Also muss ich erstmal auf der Zunge zergehen lassen, dass ein Drittanbieter Kontrolle über mein Handy hat, um zu schauen, um durch quasi mit der Kamera zu schauen, was tue ich gerade, oder die Möglichkeit hat, Ton aufzuzeichnen.
Selbst wenn die App nicht läuft, als Background-Service zum Beispiel, so wie es bei Android der Fall sein kann.
Das Problem ist ja auch, ich kann zum Beispiel jetzt nicht sagen, oh, ich möchte aber jetzt dann Facebook verbieten, mein Mikrofon zu benutzen, weil ich werde nie irgend so ein Feature nutzen wollen, wo das irgendwo mal sinnvoll sein könnte. Das geht gar nicht.
Es gibt ein paar Tricks. Also speziell bei Android hat man die Möglichkeit, sich alternative Android-Versionen auf das Handy zu spielen, muss natürlich dazu erst knacken. Aber dafür gibt es dann Programme, um bestimmten Applikationen einzelne dieser Services zu verbieten.
Ja, die Frage ist nur, warum das nicht schon von vornherein ein Feature ist im Telefon. Ja, also warum kann ich nicht sagen, die App will folgende Rechte, und ich kann sagen, ja, geht, okay, darfst du auch, nein, das nicht. Du hast keinen Zugriff auf mein Telefonbuch, ich sehe das nicht ein. Warum geht das nicht? Also warum kann ich nicht einfach sagen, ja, ich installiere die App, aber das Recht kriegt sie nicht?
Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Also ich würde jetzt mal ganz provokant behaupten, also Android gehört zu Google, für die Leute, die es nicht wissen, hat keinerlei Kontrolle über die Apps, die in ihrem App Store angeboten werden.
Aber hatten Kontrolle über das Betriebssystem. Die könnten locker ins Betriebssystem einbauen, in diese Rechteverwaltung,
dass sie halt sagen, okay. Und jeder Handyhersteller hat sein eigenes Branding auf die Firmware, der das dann wieder so gestaltet, wie er will. Und der will das eigentlich so benutzerfreundlich wie möglich haben und so einfach zu bedienen wie möglich. Der Benutzer soll eine App installieren, der soll sich nicht groß Gedanken machen, sondern der installiert das Ding einfach und es funktioniert. Was das Ganze für Side-Effects und für Nebeneffekte hat, das ist mal völlig dahingestellt.
Das ist, glaube ich, nicht mehr der Punkt. Warum sollte eine Firma wie Google, die einer der größten Datensammler unserer Zeit ist, Interesse daran haben, den Nutzern die Möglichkeit zu geben, Sachen auf den Geräten, die von Google ein Google-Betriebssystem benutzen, zu verstecken? Das ist nicht im Interesse von Google, weil das ist genau das.
Sie verstecken doch nichts. Sie sagen dir ganz klar, wenn du eine App installierst, diese App will diese Rechte haben. Entweder du darfst sie jetzt installieren, also entweder du gibst dieser App die Rechte und installierst sie, oder du installierst diese App nicht und kannst sie nicht nutzen. Ja. Also entweder ja, alles oder nichts, aber das ist aber keine Lösung. Das ist
was ich meinte. Ich habe schon ewig viele Apps deswegen halt einfach nicht installiert. Weil genau, ich halt ja. bei einer Berechtigung halt gesehen habe, sehe ich nicht ein. Muss eigentlich nicht sein. Warum soll das mein Adressbuch lesen? Das
genau, ist die warum, soll eine, Wecker-App das mein genau. ein Foto machen dürfen?
Ja, oder, ja, das ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber
sowas gibt es bestimmt.
Ich glaube, das Adressbuch lesen wollen sehr viele. Und da kann ich ja nur schattige Gründe unterstellen eigentlich. Na, bei den
entweder der Entwickler war doof und hat einfach mal rein pro forma alles angefordert, was er darf.
Genau, und meine Konsequenz ist halt dann halt nicht. Also dann installiere ich das Ding nicht. Ja, klar, aber eigentlich wäre es mir lieber, bei manchen jedenfalls, ich könnte sagen, nö, du liest mein Telefonbuch nicht und ich installiere es trotzdem.
Also über Rechte einzeln bestimmen zu können.
Ja. Ich glaube aber, dass da viele Entwickler tatsächlich auf dumm fahren gehen. Weil, dass die Leute einfach diese Berechtigung wegklicken und sagen, hey, ja, das wird schon passen. Ich meine, es kommt von Google, dem kann ich doch vertrauen. Und niemand ist sich, glaube ich, da wirklich bewusst, dass da tatsächlich mit meinen Daten Blödsinn angestellt werden.
Ja, weiß ich nicht, wie viele Leute wirklich irgendwie das Zeug nicht installieren, weil die Berechtigungen zu heftig sind. Aber ich lese es in den Kommentaren bei den Google-Apps schon. Wenn die jetzt irgendwie was Neues wollen, dann schreiben die Leute darüber. Ja. Also dann steht da drin, was soll das denn? Warum willst du jetzt plötzlich aufs Netzwerk zugreifen? Du bist irgendwie ein Tetris. Was soll das? Ja, also so ungefähr.
Und ganz kurz zu dem Punkt, den du, Chaser, gerade angesprochen hast, dass man alternative Mods oder Firmware installieren kann, die das Ganze unterbinden soll. Ja, das ist möglich. Ich habe das selber auch mal ausprobiert bei der Facebook-App und wollte der Facebook-App die GPS-Lokalisierung unterbinden. Sobald ich das tue, oder die Facebook-App versucht beim Start-up auf diesen Service zuzugreifen, das GPS. Und sobald es sie feststellt, okay, ich komme nicht auf diesen GPS-Service, beendet die App. Ich komme gar nicht weiter. Also, das heißt, ich kann der App natürlich verbieten, dass sie auf GPS zugreifen darf, aber sie beendet dann.
Du hast auch die Möglichkeit, mit einem alternativen Mod falsche GPS-Daten zu senden.
Da bin ich mir sicher, dass die das auch merken konnten.
Nein.
Wenn ich 5 Minuten vorher in Deutschland unterwegs war, über meinen Webbrowser auf meinem Laptop und auf einmal bin ich im Marianengraben oder so, dann wird die merken, dass da irgendwas nicht passen kann.
Da liegen heute meine Apple-Geräte noch, die ich damals hatte. Aber das funktioniert durchaus. Letztendlich liegt nämlich das dann bei dem Provider. Also letztendlich betreibst du damit auf einem relativ hohen Level sogenanntes Database-Poisoning. Das heißt, du verfälschst die Bewegungsdaten so stark, dass sie für einen Werbeeinsatz eigentlich unbrauchbar sind. Also es ist durchaus, der Betreiber merkt das, aber er hat keine Möglichkeit, wirklich an deinem Gerät dann zu sagen, hey, ich schalte die Software ab. Er hat sie schon, aber dann würde er ja zugeben, dass er mit deinen Daten Mist macht. Und das ist PR-technisch eigentlich ein Knieschuss.
Nö, es würde eigentlich nur sagen, dass sich da eventuell einer versucht einzulocken, der es nicht darf. Weil, hey, warum sollte der auf einmal woanders sein, wenn er vorher noch hier war? Er darf das nicht, das ist ein unautorisierter Zugriff.
Das ist jetzt eine Diskussion, die hier in
Software-Engineering
reinpasst. Ja, aber ich verstehe deinen Hintergrund schon. Ja. Schwierig zu sagen, aber einfach ausprobieren. Oder einfach.
Man sollte da vielleicht nochmal ein bisschen tiefer reinbohren in die Funktionen und schauen, wie sehr man da eigentlich Fake-Daten reinschieben kann. Wobei mir die Fake-Daten eigentlich nichts bringen, weil was habe ich unterm Strich davon?
Dann kannst du auch auf diese App komplett verzichten.
Ja, eben. Das ist halt eine prinzipielle Frage. Geht es einem darum, sich selbst jetzt wirklich nur zu schützen? Also das schafft man ja vielleicht hier, wie wir da sitzen, und vielleicht auch einige der Hörer ganz gut, indem man halt irgendwie Sachen macht, wie alternative Betriebssysteme da auf sein Handy klatschen und dem Ding dann irgendwie Sachen unterschieben. Das ist aber bloß ein Aspekt der Sache. Eigentlich will man ja, dass sich niemand über sowas eigentlich Gedanken machen muss. Also man muss schon die Hersteller und Betreiber in die Pflicht nehmen, dass die und auch den Gesetzgeber halt, dass die entsprechend vorgehen, dass man sowas gar nicht machen muss, dass ich gar nicht gezwungen bin, jetzt dazu, was weiß ich, übertriebenen Selbstverteidigungsmaßnahmen zu greifen, was man im Moment schon machen sollte. Also meine Empfehlung wäre das schon auch, ist schon klar, aber das kannst du halt einfach nicht jedem zumuten, nicht jedem immer.
Und unterm Strich bringt es eigentlich fast sogar gar nichts, weil immer noch irgendein Dritter von meinem Freunden bei Facebook ist, der über irgendeine App meine Kontaktdaten preisgibt, die bei ihm auf dem Handy liegen. Also
ja, und wenn es nicht Facebook ist, ich meine, das ist hier,
dann ist es ein anderer
zieht
Dienst,
sich zwar genau. jetzt gerade durch die ganze ja, Sendung, ist es aber nächste. Es ist uns durchaus, glaube ich, allen klar, ja. dass es austauschbar ist.
Facebook ist ein Beispiel
genau. an der Stelle. Also auf dem Handy ist vielleicht WhatsApp der viel größere Datenarsch als jetzt irgendwie Facebook.
So WhatsApp sollten Sie auch mal definitiv die AGBs durchlesen.
ist alles klar, wir sind halt jetzt gerade beim Facebook-Bashing, das macht ja auch viel Spaß.
Ich glaube, Facebook steht ja exemplarisch für jeden dieser Anbieter. Ja.
Wolltest du nur noch mal gesagt haben.
Ja. Würde ich jetzt gern noch über Musik den Bogen zu einer kleinen Alternative schlagen, die wir euch hinterher erklären, wie man ein bisschen diesem Datensammelwahn entgehen kann.
Jo, Musik.
Als Musik gibt es jetzt das Lied Different Horizon vom Album Different Horizon von der Band The Floating Isle. Ja, viel Spaß damit.
Okay, nachdem der Jaser vorhin angesprochen hat, dass es Alternativen zum Tracken gibt.
Nein, nicht zum Tracken, das Tracken zu verhindern.
Ja, ich meine ja, Alternative dazu, getrackt zu werden sozusagen. Also wie schaffe ich es, mich im Netz zu bewegen, ohne dass ich eine riesen Datenspur hinterlasse. Ich bin skeptisch, aus den Gründen, die wir vorhin schon angesprochen haben, dass das hundertprozentig zu erreichen ist.
100% gibt es nicht in dem Fall.
Ja.
Also ich bin nicht nur skeptisch, sondern ich bin der Meinung, es ist nicht möglich. Punkt.
Ich glaube, es könnte in einer anderen Welt schon möglich sein, aber nicht in was, wo halt Facebook so eine marktbeherrschende Stellung hat. Es gibt schon Anbieter, die dir versprechen, das anders zu machen. Mein Problem mit denen ist nur, erstens, ich muss denen glauben, dass das auch so der Fall ist. Und zweitens, ich muss ihnen glauben, dass es auch so bleibt. Ja, also es kann natürlich jetzt jeder Hersteller kommen und sagen, ich mache das nicht und das stimmt auch. Und dann kommt Google und kauft ihn. Ja, und dann 2 Jahre später, weiß ich nicht, wie das Ding dann aussieht. Also, du wolltest was vorstellen, Chaser.
Was vorstellen, ja. Also ich stelle dann gerne immer die 3 Varianten vor. Also Variante 1, die ganz sichere Variante. Bleib Facebook und Google Plus erstmal generell fern. Selbst wenn Dritte Informationen über dich sammeln, kann man die nicht unbedingt 1000%ig immer auf die Person zurückmappen und kann auch die Daten nicht konkret verwenden, um dir Werbung für irgendwelche Dienstleistungen nahezubringen. Das heißt, wenn du keinen Facebook-Account hast, siehst du auch kein Targeted Advertising innerhalb von Facebook.
Das stimmt ja.
Das ist sicher. Dann gibt es die semi-sichere Variante, das heißt anonymisierte Profile benutzen, wo man nicht unbedingt auf den ersten Blick auf die Person zurückschließen kann. Dass zumindest externe Leute wie Arbeitgeber oder sowas, die sich die Facebook-Profile anschauen, Profil mit Pseudonym, ohne Bilder von mir, nicht wissen, dass ich das tatsächlich bin. Versteckt mich natürlich nicht vor den datensammelnden Diensten selbst. Und es gibt natürlich die ganz leichtsinnige Version, ist einfach alles zu scheren, wie es viele Leute tun. Und man lebt halt mit der Konsequenz, dass das dann irgendjemand einem unter die Nase hält.
Ja, es gibt ja auch die Argumentation, dass der Arbeitgeber der Zukunft mindestens genauso peinliche Fotos online hat wie ich selber. Von daher kann ich beim Bewerbungsgespräch halt schon mal auftauchen
Du zeigst mir das, dann zeige ich dir das. Ja. Ja, das ist so die Argumentation der Spakarier zum
genau,
Beispiel. So, scheiß auf den Datenschutz.
Ist natürlich doch völlig egal, ist wer natürlich, was von mir weiß. Also aus meiner Warte ist das Riesenquatsch, wenn man das durchdenkt. Aber es ist trotzdem lustig. Also, man kann es schon versuchen. Also es sind mehr Personalchefs in Facebook vertreten, als man so vermuten würde, denke ich mal. Wenn du dich irgendwo bewirbst, also Google rückt mal den Namen und schau, wo der so seine Profile hat. Manche sind dann auch eher bei Xing unterwegs als bei Facebook, genau, aber da gibt es auch lustiges Zeug zu finden.
Wobei der Background von Xing immer noch ein anderer ist
als bei Facebook. Wenn die Daten schon gesammelt sind und da draußen rumschwirren, wieso sollte man es dann nicht auch zu seinem Vorteil benutzen? Natürlich.
Also es gibt da durchaus auch von berühmten Persönlichkeiten, also berühmten oder semi-berühmten Persönlichkeiten entsprechende Fotos. Es gibt zum Beispiel einen Landtagsabgeordneten in Deckendorf, auf dessen Facebook-Profil habe ich Fotos gefunden, wo er als Vulkanier rumläuft. Sehr amüsant.
Man hat auch als Festnahmebild von Bill Gates, das man findet von ihm. Also.
Oder FKK-Fotos von Angela Merkel geisterten letztens durch Netz.
Na, wer will das sehen?
Keiner. Das waren aber, glaube ich, Paparazzis. Ich glaube nicht, dass die das...
Nein, die Dame ist aus der ehemaligen DDR.
Verdammt, okay.
Bei uns war das durchaus üblich. Also
ich hoffe, das landet nicht auf Sub. Oder ich hoffe, ich habe drüber gescrollt.
Naja, also genau. In Zeiten, wo...
Ja, jetzt nochmal ganz kurz zurück dazu, wie könnte es aussehen, wie könnte man sich vorstellen, dass ein datenschutzfreundliches Internet überhaupt existiert? Wie denkt ihr?
Genau, was sind die Prognosen?
Naja, erstens die Prognosen, wird das passieren, aber zweitens auch, kann das überhaupt gehen? Also ist es mathematisch möglich, den Datenschutz und das Internet unter einem Dach zu haben?
Das kann teilweise gehen, zum Beispiel über Dienste, die eben verteilt agieren, wo man selber Server betreiben, die dann für Teil dieses Dienstes zur Verfügung stehen. So ein Beispiel wäre eine Alternative zu WhatsApp, zum Beispiel kann man Jabber benutzen. Da kann sich jeder im Zweifel seinen eigenen Server aufsetzen oder den von Leuten, denen er vertraut, benutzen. Da gibt es eine mastige Anzahl an verschiedenen Clients, die er benutzen kann, die nicht übertriebene Rechte benötigen oder haben wollen. Das wäre so ein Beispiel. Und es gibt auch Bemühungen, soziale Netzwerke in dieser Art
auszuziehen. Also wollte einer meiner Freunde, die ich bei Jabber habe, einen Client verwendet, der meine Kontaktinformationen nach außen gibt, sind die wieder geleakt. Also...
Ja, aber es ist trotzdem...
Deswegen, das ist meine Meinung. Es stimmt schon, dass es strukturell natürlich einen Unterschied
macht. Also prinzipiell wäre es vermutlich möglich.
Also Dezentralisierung ist schon mal irgendwie ein Schritt.
Kann nicht schaden, aber sorgt unterm Strich auch nicht unbedingt für eine bessere Welt. Also.
Ja, aber es ist auf jeden Fall schwieriger, von vielen kleinen Systemen Daten zu sammeln, als von einem großen. Von einem großen System brauche ich als Interessenter bloß einmal abgreifen und habe von hunderten Millionen Leuten die Profile. Habe ich einen kleinen Jabber-Server, die vielleicht 200 User haben, die sind eigentlich für Marketing wertlos. Weil einfach die
ja, Datenmenge nicht groß
ist. Dafür hast du aber auf diesen Server Einschränkungen. Du kannst nicht das, also du kannst mit Jabber nicht das machen, was du mit Facebook machen kannst. Du kannst mit Facebook mehr machen als mit Jabber.
Also ich weiß nicht.
Deswegen gibt es ja auch mehr Facebook-User als Jabber-User.
Ja. Ja, muss aber dazu sagen, ganz ehrlich, Facebook setzt auch auf Jabber. Der komplette Chat ist auf Basis von Jabber.
Ja, Google hat das auch. Und
das ist lediglich ein Interface, das zur Verfügung gestellt wird, das Jabber. Das müssten sie nicht tun. Das ist rein für die Usability, nee. Dass auch den Benutzern die Jabber
verwenden wollen. Das stimmt nicht ganz, die verwenden den intern.
Ja, der wird intern tatsächlich.
XMPP wird bei Facebook intern verwendet, weil es einfach
okay, schon selbst, da war. Selbst über die Web-Oberfläche läuft das intern über. Ja. Okay.
Also da gibt es genügend mittlerweile auch Bibliotheken, dass du sowas integrieren kannst. Ja. Das ist relativ gut gemacht. Also gut vom Programmiertechnischen her gemacht.
Wobei man sagen muss, Jabber ist ja auch kein dezentraler Dienst in dem Sinne. Das ist schon, du musst dich immer bei einem zentralen Server. Es gibt viele verteilte, kleine, zentrale Server, aber es sind immer noch zentrale.
Das Schöne ist halt, dass jeder Server mit einem anderen Server kommunizieren kann. Und daher die Möglichkeit besteht, dass viele dezentrale kleine Systeme miteinander kommunizieren, ohne dass die Daten irgendwo wirklich auf einer großen Zentrale gesammelt werden.
Ja, ich habe das aber angesprochen, weil ich in den letzten eigentlich 2 Jahren so sehe, dass das jetzt erst so richtig dezentrale Services auf den Markt kommen, wo du wirklich keine zentrale Komponente mehr hast, wo nur noch die Clients mit einem Distributed Hash Netzwerk dann den kompletten Dienst übernehmen.
Natürlich.
Und wenn man sich sowas für die Zukunft vorstellt, da kann man schon vorstellen, dass das eine wesentliche Verbesserung darstellt. Weil du nichts mehr hast, wo du hingehen kannst und auch nur die Daten von 200, 300 oder sonst was Usern einsammeln
kannst. Ich glaube nicht, dass es dazu kommen wird. Da werden dir die Mobilfunkanbieter einen Strich durch die Rechnung machen, weil in jeder AGB vom Handyvertrag drin steht, Peer-to-Peer-Services sind verboten. Und genau das versuchst du damit umzusetzen. Direkte Verbindung zwischen Klienten, das wollen die Mobilbetreiber gar nicht.
Ja, ob sie das wollen oder nicht, oder ob sie das in die AGBs so drinstehen haben, das werden wir mal sehen, ob das irgendwie noch zieht, wenn die User es einfach machen. Also in dem Moment, wo der erste Service aufkommt, der einfach schön ist, funktioniert und dezentral, hat ja auch noch Vorteile für den User. Ich meine, das ist ja auch super, wenn kein Server mehr ausfallen kann. Es ist super, wenn kein Server mehr beschlagnahmt werden kann. Es ist echt auch cool, wenn es schneller geht, wenn die Empfänger und Sender näher zusammen in einem Netzwerk sind. Ich denke schon, dass es in die Richtung gehen wird und ich bin mal gespannt, wie du als Mobilfunkbetreiber das überhaupt ausschließen willst. Ich meine, sowas wie Skype kannst du nicht unterscheiden von einem dezentralen Netzwerk. Die verwenden ähnliche Technologien, um durch Firewalls, durch NAT-Routing und so weiter durchzukommen. Wird schwierig.
Ja, ist ein Argument. Wird die Zukunft zeigen. Also warten wir einfach mal ab. Vielleicht tragen wir auch das eine oder andere dazu noch bei.
Fakt ist auf jeden Fall, rein technisch wäre das Ganze jetzt schon möglich. Aber der Punkt, der mich immer so ein bisschen dabei bewegt, ist die Benutzerfreundlichkeit. Will ich, dass der Benutzer wirklich diese Umwege geht, um irgendwas erreichen zu können?
Nee, das stimmt schon. Es muss so ein Killer kommen. Also so ein Teil, was du einfach bloß nur anschaltest oder kurz installierst und dann batsch hast du das
genau.
Alles.
Ja. Und es muss trotzdem sicher sein. Also ich will nicht da irgendwie 5-mal irgendwas bestätigen müssen und 3-mal eine Passphrase eingeben, um eine kleine
Kommunikation zu machen.
Es muss einfach sein.
Ich sehe gerade in der letzten Zeit, also die Sachen gehen weg von diesen komplizierten Krypto-Sachen wie zum Beispiel PGP oder auch bloß VPNs oder irgendwie sowas, sondern echt hin dazu, dass du halt ein so ein Ding hast, was mit dem Schwarm sozusagen redet und durch Krypto, die weit unten liegt, wo kein User jemals hinschaut, deine Daten irgendwie absichert. Also sowas wie Bitcoin zum Beispiel kann einfach jeder verwenden. Das ist echt richtig simpel.
Ja, aber Bitcoin ist aber auch trackbar.
Also, ich meine es als Beispiel für eine Applikation, die du dir einfach installierst und schon funktioniert was Dezentrales.
Genau, ja, mal schauen.
Ich glaube, sind wir ein bisschen von unserem Track weg.
Genau, auf der Agenda stand eigentlich, wo wollten wir hin?
Genau, wir haben die Alternative noch. Also zum versuchen wir einen Bogen jetzt zu schlagen. Also es gibt ja auch die Suchmaschinen wie Google haben ja eine ähnliche Datensammelwut und versuchen jede Seite, die ich über ihre Suche gefunden habe, in irgendeiner Weise mit zu erfassen. Dazu gibt es Alternativen. Exemplarisch möchte ich immer DuckDuckGo nennen. Das ist eine Suchmaschine, die eben genau dieses Tracking bisher nicht tut. Ich hoffe, dass es auch in Zukunft so bleibt. Die haben sich halt groß auf die Fahne geschrieben, dass sie die Nutzerdaten also als privat ansehen und eben diese nicht erfassen. Ich glaube, es gibt auch noch 1-2 andere solche Suchmaschinen.
Ja, es gibt inzwischen auch schon dezentrale Suchmaschinen. Übrigens, die funktionieren halt alle nicht gescheit. Aber leider.
Weil sie auch genauso agieren, wie sie agieren. Also.
Nein, das ist nicht systemisch, glaube ich. Das ist, wenn die das Geld von Google hätten, dann würden sie schon besser gehen. Auch DuckDuckGo funktioniert nicht so gut wie Google. Das ist halt so.
Ja, natürlich. Sie haben einfach diese riesigen Rechenzentren voller Daten nicht, in denen sämtliche Inhalte dieses Netzes irgendwo oder fast alle Inhalte dieses Netzes erfasst sind.
Aber es gibt keine.
Genau, das brauchst du aber auch, um ordentlich benutzerbezogene Suche zu ermöglichen.
Wären sie 10 Jahre früher dran gewesen, wären sie an dem Punkt, wo Google heute ist.
Ja, aber schau dich mal.
Die Intention ist eine andere. Also,
schau dir mal die Rechenleistung an von vor 10 Jahren und überleg mal, was wir in 10 Jahren für eine Rechenleistung haben. Und dann kann man nochmal überlegen, ob nicht dann jeder sein Google zu Hause im Wohnzimmer haben könnte oder auf seinem Telefon, wenn er will. Also, weil die Rechenleistung einfach richtig krass zunimmt.
Der Quantencomputer für die Hosentasche.
Ja. Wobei das Problem aber auch ist, dass halt auch die Datenmenge, die jetzt das Internet umfasst, einfach immer größer wird. Und ich glaube, dass einfach dann jetzt, also naja, keiner auch die Möglichkeit hat, so viel Daten zu indizieren. Das wird ja auch immer mehr.
Stopp. Die Datenmenge steigt durchaus, aber nicht die Informationsdichte. Sondern was wir heute machen, sind sehr viel, dass wir Bilder viel höher auflösen. Wenn du überlegst, wo das Internet Mitte der 90er Jahre war, wo wir uns gefreut haben über GIF-Animationen, die 100 mal 100 Pixel groß waren. Und heute haben wir Full HD oder noch höhere Auflösungen, in denen wir Bilder schauen können, wo wir 5 Gigapixel Bilder in Extremfällen experimentell schon gemacht werden.
5 Gigapixel.
Es gibt einzelne Fotografien mit Landschaften, die so zusammengesetzt sind.
Okay.
Also es ist wirklich, muss man gucken, google mal direkt danach. Solche Sachen gibt es schon. Das Interessante ist halt, dass der Informationsgehalt nicht steigt, sondern dass du trotzdem unter dem Bild nur einen Titel drauf hast und ich halt ein Bild von der Skyline von Regensburg suche, ist einer Suchmaschine erstmal egal, ob jetzt das 100 mal 100 Pixel sind oder 10.000 mal 10.000 Pixel. Also die durchsuchbare Datenmengen wird trotzdem in irgendeiner Weise überschaubar bleiben.
Ja, deswegen glaube ich auch, dass wir wirklich irgendwann das Internet in der Hosentasche mit rumtragen könnten. Oder zumindest so weit kommen, dass wir in einem verteilten Netz, das von mir aus unsere Handys bilden, genügend Speicherplatz und auch genügend Rechenkapazität haben, das alles unterzukriegen.
Was kleine Anekdote, ich glaube, du erinnerst mich gerade an den Ausschnitt von IT Crowd. Ich glaube, einigen wird es bekannt vorkommen.
Das ist die Internet.
Das ist die Internet, genau.
SysGen.
Sehr sehenswerte Serie, wer sie noch nicht gesehen hat, schaut sie euch an. Ist vom BBC, gibt es glaube ich mittlerweile auf DVD.
Gut, also so haben wir doch noch dieses dystopische Thema zu einem schönen Ende gebracht.
Genau, dann machen wir jetzt nochmal kurz Musik, oder? Und dann gibt es einen Ausblick auf den nächsten Lebercast. Als nächstes läuft Free Running Circuit.
Okay, ich packe jetzt mein Internet in die Hosentasche und gehe heim. Na, aber bevor ich das mache, wollte ich noch dem Möb das Wort geben, damit er uns einen Ausblick geben kann auf den nächsten Cast. Da geht es um irgendwas mit S und D und R und ich habe keine Ahnung.
Ja, also das hatten wir eigentlich schon in unserer 0. Intro-Folge schon ein bisschen angekündigt. Vielleicht hat sich der eine oder andere gefragt, wo das Thema denn geblieben ist, denn wir hatten ja eigentlich vor, es diese Woche zu machen. Das Problem ist einfach nur, das Thema ist doch umfangreicher und wir hatten hier sehr viel Interesse vor Ort.
Um was geht's nochmal, bitte?
Es geht um Software-Defined Radio. Das heißt, ich möchte Radiosignale empfangen und in Software verarbeiten. Okay. Das heißt, ich bekomme wirklich die rohen Daten, die aus dem Tuner rausfallen, in meinen Computer rein und kann dann damit schöne Sachen machen. Und wir hatten eben doch deutlich mehr Interesse an dem Thema. Wir haben auch noch ein bisschen mehr Hardware benötigt und wollten noch ein bisschen mehr experimentieren und auch ein bisschen noch die Ergebnisse berichten können. Und aus dem Grund haben wir es einfach nochmal verschoben auf die nächste Folge. Und wir werden euch kurz erzählen, was ihr dafür so für Hardware braucht, was es da für Software gibt und natürlich das Wichtigste, was kann ich damit eigentlich anstellen, was kann ich damit hören. Da werden wir ein bisschen
darauf eingehen. Was darf man damit nicht anstellen?
Es gibt auch Dinge, die man, ja, es gibt auch Dinge, die man damit zwar machen kann, aber nicht darf. Und
wir können es mal auf den Punkt bringen. Also so ein Teilthema, wer sich jetzt immer noch nichts vorstellen kann, wie baut man sich seine eigene Wetterstation? Und zwar, wie hört man Wettersatelliten und verarbeitet diese zu sinnvollen Wetterbildern? Das wäre ein Teilthema, das wir machen möchten.
Okay.
Das wäre eins der etwas anspruchsvollen Beispiele. Dazu wird man auch ein bisschen Antennen bauen müssen. Und wir haben auch Überschneidungen mit dem Bereich Amateurfunk. Dazu haben wir hoffentlich auch einen Gast, wenn alles gut geht. Aber wir wollen jetzt nicht zu viel erzählen, nur so ein bisschen anteasern.
Super.
Also lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören.
Alles klar. Dann war es für diesmal. Ich muss mich noch vorstellen, glaube ich. Das habe ich nämlich verschoben. Mein Name ist Anti. Ihr habt jetzt gerade den ersten Lebercast gehört. Danke fürs Zuhören. Wer es bis hierhin geschafft hat, hat jetzt auch noch meinen Namen erfahren. Aufs nächste Mal freue ich mich schon. Wir hören jetzt nochmal Musik von, wie hieß die Band nochmal?
The Floating Isle.
The Floating Isle. Mir hat es gut gefallen.
Ich würde halt zwei Rausschmeißer noch spielen. Und zwar, das erste Lied heißt 8-Bit Traveler.
Schmeiß uns raus.
Und zu guter Letzt Cast and Credits. Wem die Band gefallen hat, Leute, schaut es auch mal auf Jamando.com, sucht es nach der Band und hört euch da mal um.
Ah, eins noch kurz. Ich muss noch mal kurz dazwischen gehen. Und zwar, den Podcast gibt es inzwischen bei iTunes.
Den Podcast, genau, das hätte man vielleicht erwähnen sollen. Den Podcast gibt es bei YouTube, bei iTunes und
auf unserer Seite. Wer das hört, der hat ihn irgendwie schon, oder?
Wer das hört, hat ihn schon, ja, das ist ein Punkt. Aber ich könnte es auf Twitter auch nochmal
extra schreiben. Hau rein, Musik ist besser als das, was wir hier gerade machen.
Genau. Ciao, schönen Abend noch, Leute.
Ciao.